ARD.
Hallo, ich bin Klaas-Christoph Wassen und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die neuen außenpolitischen Spitzenvertreter der EU haben ihre Amtszeit mit einem symbolträchtigen Besuch in der Ukraine begonnen. Der Ministerpräsident der Ukraine hat Zahlen genannt zu den Zerstörungen der Infrastruktur im Land durch russische Angriffe. Und in Syrien sind dschihadistische Kämpfer bei ihrer Großoffensive gegen die Regierungstruppen von Machthaber Assad weiter vorgerückt. Das sind einige unserer Themen heute am Sonntag, den 1. Dezember um 18 Uhr. Die neuen außenpolitischen Spitzenvertreter der EU sind erst wenige Stunden im Amt und als erstes nach Kiew gereist. Ratspräsident Costa hat der Ukraine schnelle Fortschritte im EU-Beitrittsprozess versprochen. Bei einem Treffen mit Präsident Selenskyj sagte er, er wolle in der ersten Hälfte des kommenden Jahres die Verhandlungen in mindestens zwei Bereichen eröffnen. Auf einigen Feldern beginne schon jetzt eine schrittweise Integration. Costa sicherte der Ukraine außerdem weitere Finanzhilfen zu. Wann und ob die Ukraine tatsächlich EU-Mitglied wird, ist auch angesichts der Kriegslage offen. Was die EU-Vertreter sonst noch in Kiew mitzuteilen hatten, dazu Sven Kuhnen aus der Nachrichtenredaktion.
EU-Ratspräsident Antonio Costa und Chefdiplomatin Kaja Kallas wollen der Ukraine angesichts des anhaltenden russischen Angriffskriegs Solidarität zusichern. Der Besuch ist eine wichtige politische Geste. Wir sind gekommen, um eine klare Botschaft zu übermitteln, dass wir an der Seite der Ukraine stehen und sie auch weiterhin voll und ganz unterstützen werden, sagte Costa. Vom ersten Tag des Krieges an steht die EU an der Seite der Ukraine, schrieb er weiter auf der Plattform X. Kallas warnte den gewählten US-Präsidenten Trump vor Zugeständnissen an Moskau. Wenn man Putin die eroberten Gebiete überlasse, stärke das nicht nur Russland, sondern auch dessen Verbündete China, Nordkorea und den Iran. Die neue EU-Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen hat offiziell erst heute ihre Arbeit aufgenommen.
Russland hat nach ukrainischen Angaben seit Kriegsbeginn 15 der 20 zivilen Flughäfen im Land beschädigt. Diese Zahl hat der ukrainische Ministerpräsident Schmihal lokalen Medien zufolge auf einer Logistikkonferenz genannt. Die Ukraine sucht derzeit nach Möglichkeiten, ihren Luftraum teilweise wieder zu öffnen. Seit der Krieg angefangen hat, ist der Luftraum vollständig geschlossen. Ukrainer, die ins Ausland fliegen wollen, müssen mit dem Auto oder mit der Bahn in die Nachbarländer fahren, um einen Flug zu bekommen. Nach Schmihals Worten soll Russland außerdem die Hafeninfrastruktur der Ukraine in den vergangenen drei Monaten fast 60 Mal angegriffen und dabei knapp 300 Anlagen und 22 zivile Schiffe beschädigt oder zerstört haben. Und jetzt wenden wir uns dem Nahen Osten zu. Ein Konflikt, der wegen des komplizierten, anhaltenden Kriegs zwischen Israel, der Hamas und der libanesischen Hisbollah in den Hintergrund geraten ist, ist der in Syrien. Aus westlicher Sicht kämpfen dort sozusagen Böse gegen Böse. Islamistische Rebellen greifen die Truppen des Machthabers und Kriegsverbrechers Bashar al-Assad an. Der schnelle Vormarsch der Aufständischen setzt Präsident Assad unter Druck. Nach Angaben von Beobachtern haben die Regierungstruppen die Kontrolle über die Millionenstadt Aleppo verloren. Assad sucht die Rückendeckung seiner Verbündeten und weiterer internationaler Partner. Moritz Behrendt aus Kairo mit den Einzelheiten.
Das syrische Staatsfernsehen zeigt Bilder aus dem Zentrum der Stadt Hama. Ein Polizist regelt den Verkehr, die Leute gehen ihren Geschäften nach. Alles normal hier, sollen die Bilder suggerieren. Der syrische Staat hat alles unter Kontrolle. Im Umland von Hama aber gibt es Gefechte zwischen Aufständischen und der syrischen Armee. Die Assad-Gegner, angeführt von der islamistischen Gruppe Hayat Tahrir al-Sham, scheinen dabei weitere Geländegewinne zu machen. Am Freitag hatten sie die Millionenstadt Aleppo eingenommen. Die Regierungstruppen leisteten dabei offenbar nur wenig Gegenwehr. Aus Teilen der Stadt sollen sie sich kampflos zurückgezogen haben. Die syrische Armee hat ihre Schwäche deutlich gezeigt, sagt der ägyptische Militärexperte Mohammed Abdelwahed im Nachrichtensender Al-Hadath. Ihr Rückzug war unorganisiert. Sie waren nicht gut genug aufgestellt, um die Kontrolle über diese Regionen zu behalten. Dieser Rückzug sei erfolgt, damit das Leben von Zivilisten geschützt wird. Diese Botschaft versucht dagegen, das Assad-Lager zu vermitteln. Allerdings hat das syrische Militär schon eine Gegenoffensive angekündigt, mit Unterstützung des wichtigsten Verbündeten, Russland. Russische Kampfjets bombardieren nach Angaben von Beobachtern seit gestern Ziele in den von den Aufständischen gehaltenen Gebieten in Aleppo und Idlib. Die unter Assad-Gegnern gut vernetzte syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien spricht von Dutzenden Toten. Die Aufständischen verbreiten ganz andere Bilder als das Staatsfernsehen. Auf einem Video ist zu sehen, wie die Statue von Bassel el-Assad gestürzt wird. Der ältere Bruder des aktuellen Präsidenten war 1994 bei einem Verkehrsunfall gestorben. Als seine Statue mit Hilfe von Seilen vom Pferd gerissen wird, quittieren die Kämpfer das mit Freudenschüssen. Auch der Anführer der dschihadistischen Milizen, Abu Muhammad al-Jolani, behauptet, dass es ihm darum gehe, Zivilisten zu verschonen. Zielt nicht auf Häuser oder Grundstücke von Personen, heißt es in einer Botschaft an seine Anhänger. Wir streben nicht nach Rache, sondern nach Gerechtigkeit und Würde. Vermeidet unnötiges Töten und richtet euch nach der Ethik des Islams. Darauf wollte sich Fatma Umm-Nasser nicht verlassen. Die Mutter von 7 Kindern ist aus Aleppo in die Kurdengebiete geflohen. Hier fühlt sie sich sicherer. Wir haben viel Leid erfahren. Die Kinder brachen in Tränen aus. Wir sind sehr erschöpft und wünschen uns nur, dass alle Parteien eine Einigung finden. Wir wollen einfach nur in Sicherheit leben und unseren Kindern das tägliche Brot sichern. Mehr verlangen wir nicht. Wir gehören zu Syrien und werden das Land nicht verlassen. Leicht ist die Flucht nicht. Die Aufständischen kontrollieren die Straßen aus Aleppo heraus, Benzin ist knapp und dann ist da noch die Angst vor den Luftangriffen der russischen und der syrischen Armee. Rücksicht auf die Zivilbevölkerung, das haben 13 Jahre Krieg in Syrien gezeigt, hat für die kämpfenden Parteien meist keine Priorität.
Bei einem israelischen Luftangriff im Süden des Gazastreifens sind nach palästinensischen Angaben 3 humanitäre Helfer getötet worden. Sie sollen für die US-Hilfsorganisation World Central Kitchen gearbeitet haben. Die israelische Armee erklärte, sie habe einen Mitarbeiter der Organisation gezielt getötet. Es soll sich um einen Terroristen gehandelt haben, der am Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen sei. Und während Israel nach eigener Wahrnehmung an mehreren Fronten im Krieg ist, kämpft Israels Premierminister auch noch an einer weiteren Front. Jan-Christoph Kitzler, der aus Tel Aviv berichtet, schildert, womit Netanjahu konfrontiert ist.
Benjamin Netanjahu ist ein Premierminister im Krieg. Und wenn er besonders betonen will, wie sehr Israel zurzeit bedroht ist und vor allem, dass nur er derjenige ist, der das Land schützen kann, dann spricht er von einem Krieg an 7 Fronten, den er führt. Tatsächlich, so sagen es Beobachter, ist für Netanjahu inzwischen noch eine 8. Front hinzugekommen. Er kämpft gegen einige der wichtigsten Institutionen des Landes. Gegen die Justiz und einen Prozess wegen Korruption und Amtsmissbrauch in mehreren Fällen und gegen den Inlandsgeheimdienst, der in seinem direkten Umfeld wegen Geheimnisverrats ermittelt. Enge Mitarbeiter sollen geheime Informationen weitergegeben haben, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen, möglicherweise mit Wissen Netanjahus. Der wehrt sich gegen die Vorwürfe mit markigen Worten in einer Videobotschaft. Diese Hexenjagd ist nicht nur gegen mich, den Ministerpräsidenten, gerichtet. Sie richtet sich gegen euch, gegen das Volk, das mich gewählt hat und meine Führung, um unsere Feinde zu bezwingen. Netanjahus Krieg gegen israelische Institutionen, er ist für kritische Beobachter wie Matan Hodorov am Ende auch ein Krieg gegen Israel als demokratischer Staat. Hodorov sagt im Fernsehsender Channel 13, ich glaube wirklich, dass das die 8. Front ist, wenn sich mitten im Krieg die Spitzen des Sicherheitsapparats und die Rechtsberater, die den Staat vor internationalen Gerichtshöfen verteidigen, auch mit dem Premierminister auseinandersetzen müssen, der gleichzeitig versucht, sie von ihren Posten abzusetzen und wie ein autokratischer Herrscher versucht, die Gremien zu beherrschen, die ihn eigentlich kontrollieren sollten, dann ist das die 8. Front gegen die israelische Demokratie. Netanjahu ist der erste israelische Premierminister, der im Amt angeklagt ist. Eigentlich sollte er diese Woche vor Gericht erscheinen und aussagen, 3 Tage die Woche, jeweils mehr als 6 Stunden. Die Gerichtstermine wurden noch einmal um ein paar Tage verschoben, aber im Raum steht die Frage, ob er angesichts dieses Prozesses überhaupt sein Amt ausüben kann. Für seine Getreuen wie Kommunikationsminister Shlomo Kari ist das ein Grund, die israelische Justiz in Frage zu stellen. Ich mache mir keine Sorgen um eine mögliche Amtsunfähigkeit. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Es gibt keinen demokratischen Staat, in dem ein Beamter den Premierminister für arbeitsunfähig erklärt, nur weil ihm sein Vorgehen nicht gefällt. Das ist keine Demokratie. Wir sind noch nicht an dem Punkt eines juristischen Putsches angelangt. Das Gericht hat keine Befugnis. Die einzigen, die befugt sind, dem Premierminister seines Amtes zu entheben, sind entweder die Abgeordneten oder das Volk an der Wahlurne. Schon vor dem 7. Oktober hatten Netanjahu und seine Rechtsextremen und Ultrareligiösen religiösen Koalitionspartner versucht, den Einfluss der Regierung auf die Justiz zu vergrößern, zum Beispiel auf die Ernennung von Richterinnen und Richtern. Viele Bürger hatten das als Gefahr für den Rechtsstaat Israel gesehen. Woche für Woche waren Hunderttausende im Protest auf die Straße gegangen. Inzwischen wettert Netanyahu aber auch gegen Institutionen wie den Inlandsgeheimdienst Shin Bet, weil der gegen ihn ermittelt. Ami Ayalon war mal dessen Chef. Für Netanyahu ist der Inlandsgeheimdienst eine echte Bedrohung. Er ist die einzige Organisation, die zerstört werden muss, wenn der Premierminister ein autoritäres Regime wählt und die Demokratie zerstören will. Denn es ist die einzige Organisation, die per Definition die Aufgabe hat, die Demokratie und ihre Einrichtungen zu verteidigen. Das heißt, dass ihm jeder Sicherheitsbeamter sagen würde, er sei hier, um dem Königreich, aber nicht dem König zu dienen. Shlomo Kari, Israels Kommunikationsminister, hat bereits offen davon gesprochen, die Regierung könne so wörtlich das Regime verändern. Und Netanyahu verweist auf andere Fronten und sagt, das Land müsse zusammenstehen. Bürger Israels, wir kämpfen an 7 Fronten und wir kämpfen auch an dieser Front. Am Ende wird die Wahrheit siegen. Geben Sie dem Terror nicht nach und verlieren Sie nicht die Hoffnung. Große Massenproteste gegen ihn und seine Regierung muss Netanyahu zurzeit wohl nicht fürchten. Dafür fehlt vielen Israelis nach fast 14 Monaten Krieg die Kraft.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.